SWR 2 Tandem.
Mit Bernd Lechler. Hallo. Wir leben in einer Zeit der Krisen, kann man sagen, und schon eine ganze Weile. Corona und Krieg und Naturkatastrophen, Klimawandel und Artensterben. Manches ist näher, manches ferner. Aber auch wenn wir zum Beispiel hier in Deutschland vom Krieg in der Ukraine nur sehr indirekt betroffen sind, macht er uns doch große Angst zum Teil. Und durch den Klimawandel, der unser Leben ja noch kaum grundlegend verändert hat, leben wir doch zunehmend mit der Vorstellung einer Zukunft, die nicht vielversprechend ist, sondern furchterregend vielleicht. Dr. Christian Virus ist Psychotherapeut in der Reha-Klinik Glotterbad im Glottertal bei Freiburg und er weiß, wie man mit diesen und anderen Ängsten umgehen kann, die übrigens auch oft in unserer individuellen Vergangenheit wurzeln. Willkommen bei Tandem, Herr Virus.
Ich grüße Sie, schönen guten Abend.
Sie begegnen ja in der Klinik jeden Tag Ängsten von Ihren Patientinnen. Ich weiß ja nicht, das verzerrt vielleicht den Blick ja auch so ein bisschen, aber sehen Sie auch sonst Anzeichen im Bekanntenkreis, im Fernsehen, in der Öffentlichkeit, dass wir tatsächlich in sowas wie einer angstgeplagten Zeit leben?
Ja, sicherlich ist das so, dass der Blick in der Klinik etwas einseitig ist. Das würde ich gar nicht bestreiten. Aber tatsächlich sehe ich das auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis, dass die Themen einfach um Sorgen kreisen, sagen wir es mal so ganz allgemein, das sind noch gar keine ausgewachsenen Ängste, aber dass sich Sorgen um die Zukunft, auch die Zukunft der eigenen Kinder, das ist etwas, was ich überall beobachte.
Und das war früher anders?
Das war früher anders, würde ich sagen. Ja, ganz eindeutig. Also da war es doch oft auf Zukunft ausgerichtet, was wir erreichen können, wo wir hinwollen. Und das hat sich spürbar verändert in den letzten Jahren, sicherlich beginnend seit der Corona-Pandemie, die ja so vielleicht eine ganze Lawine von Krisen ausgelöst hat.
Was dann solche Ängste mit uns machen und wie die aber auch nicht nur von den äußeren Umständen, sondern auch aus unserem Inneren kommen und auch was man dagegen tun kann, darüber sprechen wir in dieser Sendung. SWR 2 Tandem mit Christian Virus.
Ihr steht
Der Hamburger Songwriter Henning von Hertel, der sich Herr DK nennt, hier zusammen mit der Schauspielerin Resi Rainer beim Song Angst vor der Stille in SWR 2 Tandem. Unser Gast ist heute Dr. Christian Virus, Oberarzt der psychosomatischen Reha-Klinik Glotterbad. Herr Virus, Angst vor der Stille, vor dem Nichtstun, vor den Gesprächspausen und diesem Zurückgeworfensein auf sich selbst. Ich dachte gerade, damit kommen die Leute nun noch nicht zu Ihnen. Man ist nicht krank, wenn man solche Ängste hat, aber irgendwie begleiten Ängste unseren Alltag und unser Leben und unser Sein.
Ja, auf alle Fälle. Und was das Lied so andeutet, da sollten wir vielleicht im Laufe des Gesprächs nochmal drauf kommen. Mhm. Also Stille, Tod, das ist ja spannend, dass das da thematisiert wird. Zunächst mal ist es so, dass Ängste uns tatsächlich begleiten, seit wir wahrscheinlich als Menschen über diese Erde gehen. Sie sind ein ganz grundlegendes Gefühl, was uns schützt, was uns vor Gefahren warnt und was insofern ganz ursprünglich ist und was ja wohl auch, wenn man das so annehmen darf, bei den Tieren vorhanden ist. So zumindest wird das ja interpretiert, auch wenn wir in ihre Gehirne nicht wirklich schauen können. Und insofern ist es evolutionär wahrscheinlich das älteste Gefühl, was wir mit uns tragen. Es ist ein Warngefühl, was wir brauchen, aber in der heutigen Zeit übertreibt es sozusagen. Also ich sag mal so ganz salopp, es ist eigentlich kein optimaler Ratgeber, sondern ein ziemlich potenter Angeber geworden, mit dem wir uns, glaube ich, gut auseinandersetzen müssen, um ihm nicht in die Falle zu tappen.
Sie nennen Angst auch einen Scheinriesen. Inwiefern ist sie das?
Weil es in der Regel mit unangenehmen Gefühlen und gerade mit Ängsten ist es so, so ist das, wenn wir sie aus der Ferne betrachten, sie uns unendlich groß erscheinen und wir deswegen alles tun, um sie zu vermeiden. Und damit werden sie größer. Und die Metapher, die mir dazu fällt, ist die von Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer, die eines Tages sich auf den Weg machen, den Scheinriesen Turtur aufzusuchen. der aus der Ferne betrachtet schrecklich groß und ungeheuerlich wirkt. Und je näher sie kommen, desto kleiner wird er. Und als sie letztlich bei ihm angekommen sind, ist er auf Normalgröße zusammengeschrumpft, erweist sich als letztlich ein sehr hilfloser, armer Kerl, der sich unglaublich freut, dass endlich jemand den Weg zu ihm gefunden hat. Und das ist mit unseren Gefühlen, die wir ablehnen und vermeiden, ganz ähnlich.
Dass wir sie angucken müssen, um besser mit ihnen umgehen zu können. Ich meine, dieser Satz, ich habe Angst, der sagt sie so selbstverständlich. Also was passiert da? Was ist die Angst genau?
Ja, die Angst ist tatsächlich ein komplexeres Geschehen. Also es ist eine Emotion, die abhängt zunächst einmal von der inneren und äußeren Wahrnehmung. Also wir können uns äußerlich natürlich vor Dingen wie, sagen wir mal, Schlangen in Angst begeben. Oder wir können uns auch innerlich etwas vorstellen, was uns Angst macht. Das allerdings reicht noch nicht, sondern es wird dadurch dann eine Körperreaktion ausgelöst. Und auch die reicht noch nicht, sondern die muss interpretiert werden. Mhm. Und diese Interpretation, die fußt auf unseren Vorerfahrungen, fußt auf biografischen Erinnerungen, aber auch spannenderweise auf kultureller und familiärer Prägung. Und sie ist abhängig von unserem gegenwärtigen Stressniveau. Also es ist ein sehr komplexes Geschehen. Und wir müssen uns klar machen, manche Leute zahlen einen Haufen Geld dafür, dass sie Angst bekommen. Bungee-Jumping, Fallschirmspringen, da wird viel gezahlt. Und es geht um Angst, aber das ist ein kontrolliertes Gefühl, was ich bewusst in Kauf nehme. Und plötzlich hat es eine völlig andere Bedeutung.
Womit kommen die Menschen gerade zu Ihnen tatsächlich, weil es Ihnen zu viel geworden ist? In welchen Fällen haben Sie das Gefühl, das sind jetzt zeittypische Ängste?
Das ist jetzt eine interessante Frage, weil ich tatsächlich nach wie vor beobachte, obwohl in unserem gesamten Umfeld diese beschriebenen Ängste zugenommen haben, dass dann doch in die Klinik zu uns die Menschen mit ihren ganz konkreten Themen kommen. Und das ist dann unter Umständen die gerade stattgehabte Trennung oder der Tod eines nahen Angehörigen oder eine alte Traumatisierung, die vermutlich in diesem allgemeinen Kontext der Verunsicherung stattfindet und auch verstärkt wird. Aber dieses aktuelle Umfeld wird tatsächlich so gut wie gar nicht thematisiert.
Und das spielt aber eine Rolle.
Das spielt sicherlich eine Rolle, weil ich hatte ja eben schon gesagt, unsere Empfindungen, unsere Gefühle und insbesondere Angstgefühle sind von unserem Stresspegel abhängig. Und der zum Beispiel ist beeinflusst von so etwas wie Schlaf. Also wenn wir Schlafmangel haben, sind wir leichter stressbar. Wenn wir uns zu wenig bewegen, sind wir leichter stressbar. Auch interessanterweise, wenn wir zum Beispiel Antibiotika nehmen mussten wegen einer Erkrankung und die Darmflora sich verändert, steigt unser Stresspegel ebenfalls. Also wir haben tatsächlich äußere Faktoren, die jetzt gerade auch überall zu beobachten sind, die den Stresspegel ansteigen lassen.
Was kommt denn dann zusammen in so einem Fall wie den Ängsten, von denen wir sprachen, jetzt mit Corona und Krieg? Ich meine, es gab in der europäischen Geschichte ja schon viel schlimmere Epidemien als Corona und der Krieg war tatsächlich schon hier, nicht nur in der mehr oder weniger großen Nähe. Also wie unsicher sind die Zeiten tatsächlich und wie viel davon ist eine Wahrnehmungssache?
Ja, ich glaube, dass wir tatsächlich heute ein Phänomen haben, das wir so in der Geschichte noch nie hatten, nämlich dass wir sozusagen in Echtzeit bei allem dabei sein können und oft auch dabei sind. Und das ist etwas, was unser Stresserleben maximal befördert. Sie haben absolut recht, wenn wir zum Beispiel ins 14. Jahrhundert zurückgehen, die Zahlen, die ich habe zur Pestepidemie in Europa, Mitte des 14. Jahrhunderts, da starben 50% der Bevölkerung innerhalb von 5 Jahren. Das waren dramatische Zahlen, aber es wurde nicht in Echtzeit vermittelt, dass im Nachbardorf oder bei uns eben auch 5000 Kilometer weiter eine Frontlinie ist oder in China gerade ein Virus ausbricht. Das kriegen wir ja heute, wenn wir nicht bewusst abschalten, von diesen ganzen Medien permanent mit. Und zwar bis in den Schlaf hinein.
Die Ängste, die wir erleben, können nicht nur von außen angestoßen werden. Sie kommen natürlich auch aus dem Inneren. Darüber sprechen wir gleich. Herr Firus, nach einem Musiktitel, den Sie rausgesucht haben, Sad Songs von der irischen Band Runner Gry. Was hat es mit dem Lied auf sich?
Also diese Gruppe habe ich vor einigen Jahren in einem Hauskonzert kennengelernt. Und ich fand es so unglaublich toll, was die für eine Lebensfreude versprühen. Und das Lied spricht davon, dass man mit den traurigen Songs endlich aufhören sollte und sich dem Positiven zuwendet. Und deswegen habe ich das ausgewählt. Thank you.
SWR 2 Tandem, heute mit Dr. Christian Virus, Oberarzt der psychosomatischen Reha-Klinik Glotterbad. Sie haben auch ein Buch geschrieben, Herr Virus, das heißt, wenn die Welt aus den Fugen gerät, Umgang mit Angst in unsicheren Zeiten. Wir haben über einige dieser Ängste in diesen unsicheren Zeiten schon gesprochen, aber es kann auch sein, sagen Sie, dass man denkt, die Pandemie oder die politische Weltlage oder die Angst vor dem Klimawandel setzen einem zu, aber es steckt in Wahrheit ganz was anderes dahinter.
Ganz genau. Und das ist sogar relativ häufig, dass Ängste auf etwas Altes, auf alte Wunden verweisen, die wir vielleicht zu erledigt geglaubt haben oder die verschüttet waren, von denen wir vielleicht gar nicht mehr ahnten, dass sie da sind. Aber das ist recht typisch, dass Unsicherheit sozusagen andockt an etwas, was eine frühere ähnliche Erfahrung war und dann in einer Massivität auftritt, die der Gegenwart und der gegenwärtigen Situation gar nicht entsprechen.
Haben Sie ein Beispiel aus Ihrer Praxis?
Ja, es war beispielsweise so während der Corona-Pandemie, dass mir eine Mutter von drei Kindern erzählte, sie würde jeden Tag die Nachrichten hoch und runter schauen, wurde zunehmend ängstlich und panisch und entwickelte im weiteren Verlauf dann auch eine depressive Symptomatik. Was wir dann feststellten, auf was wir überhaupt noch nicht gekommen waren, war, dass es eine Krankenhauserfahrung als fünfjähriges Mädchen gab, damals in den 60er Jahren, die, wie es damals häufig war, damit einherging, dass sie von den Eltern getrennt war. Ja, mit einer längeren Erkrankung, die dazu führte, dass sie mehrere Wochen im Krankenhaus war und die Eltern nur einmal in der Woche am Fenster draußen standen und ihr zugewunken haben. Und diese tiefe Verunsicherung, die fast vergessen war, die sie auch gar nicht mehr so ganz im Bewusstsein hatte, tauchte plötzlich wieder auf in dieser Phase, wo diese Ängste um sie herum weiter zunahmen.
Da Sie gerade sagen, die entwickelte dann auch Depressionen, vielleicht gehen wir kurz noch auch auf die tatsächlichen Symptome ein. Also wir sagen, jemand hat Angst. Wovon sprechen Sie dann in Ihrer Praxis? Also haben die Leute dann Panikattacken oder trauen sich nicht mehr aus dem Haus oder unter Menschen? Wie erleben die das ganz konkret?
Es gibt verschiedene Formen von Angststörungen. Also das ist wichtig zu unterscheiden. Ängste sind was Normales. Ängste hat jeder und Ängste sind, was ich am Eingang auch sagte, eine Schutzfunktion. Das ist noch nicht krank. Wenn ich aber eine Panikattacke entwickle, das bedeutet, dass ich in der Regel ganz ausgeprägte körperliche Symptome habe, wie Herzrasen, Schwindel, Druck auf der Brust, die häufig daran erinnern und auch meistens erst in die falsche Richtung führen, dass man möglicherweise einen Herzinfarkt hat, weil sich es genauso anfühlt. Dann sprechen wir von Panikattacken. Dann gibt es generalisierte Ängste, Menschen, die anfangen, vor allem eigentlich Sorge zu haben, die auch permanent darüber nachgrübeln und sich Sorgen machen, dass den Kindern was passiert, dem Ehemann, der Ehefrau. Und das nennen wir generalisierte Angststörung. Es geht einher mit einer starken muskulären Anspannung auch in der Regel, die dann häufig Schmerzen verursacht. Und dann gibt es soziale Ängste zum Beispiel, die führen dazu, dass Menschen das Haus gar nicht mehr verlassen, weil sie Angst haben, es könnte ihnen was passieren. Auch Angst vor Ansteckung könnte das sein. Und dann haben wir eine Vermeidungsangst, die zum Beispiel in der sozialen Phobie oder in einer sogenannten Agoraphobie mündet.
Und aber auch, was schon noch drunter ist unter dieser Grenze zum Klinischen, kann natürlich das Leben beeinträchtigen und wird man gerne los. Wir sprachen gerade von diesen alten Situationen oder alten Ängsten, die in einem drinstecken und an die auch die Umstände andocken können. Wie kann man denn erkennen, ob hinter einer Angst, die sich aktuell sozusagen anfühlt, was Altes steckt?
Das gelingt in der Regel, also mit so einem einfachen Trick würde ich mal sagen, wenn ich in einer aktuellen Situation auf einer Angst hocken bleibe, länger als einige Minuten, mich das sozusagen den ganzen Tag beschäftigt, ich davon nicht wegkomme, dann lohnt es sich zu schauen, ob da nicht was Altes dahinter steckt. Also wenn ich zum Beispiel schockiert bin über eine Nachricht im Fernsehen, dann ist es in der Regel so, dass wir uns relativ schnell durch unsere Umgebung, wenn wir jetzt nicht gerade allein sind oder durch eine Ablenkung, ich esse was, ich schaue danach was anderes oder ich höre Musik, nicht mehr unbedingt darauf beziehen. Wenn wir merken, aber unser inneres Alarmsystem bleibt sozusagen hochgefahren, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass da was anderes dahinter steckt.
Ein Klassiker sind ja die Ängste unserer Eltern, die sich auf uns übertragen haben und die wir vielleicht dann unsererseits weitergeben. Wie relevant sind die oder wie leicht kann man feststellen, ob das was Generationelles ist sozusagen?
Ja, das, was Sie ansprechen, das nennen wir in der Psychotraumatologie transgenerationale Thematiken, auch eben Ängste, die durchaus relevant sind. Auch das ist nicht so leicht zu erkennen, aber es ist in der Regel so, was bedeutet das, dass Eltern ihrem Erziehungsstil, ihrer Art und Weise, wie sie mit den Kindern umgegangen sind und umgehen, etwas transportieren, was nonverbal ist. Nonverbal nicht nur, es kann auch verbal sein, zum Beispiel nimm dich in Acht, es kann was passieren, das Leben ist gefährlich. Das sind natürlich alles solche Botschaften, die wir vielleicht zeitlebens gehört haben, aber gar nicht reflektieren. Und jetzt passiert sowas wie jetzt gerade im Außen und plötzlich werden diese Themen relevanter als je zuvor. Das ist die häufige Art und Weise, wie transgenerational Dinge weitergegeben wurden. Und dann gibt es tatsächlich noch sowas, was wir Epigenetik nennen. Das ist mittlerweile in der Forschung auch der Psychotherapie angekommen, dass wir wissen, dass die Art und Weise des Ablesens von Genen tatsächlich von äußeren Faktoren abhängig sein kann. Also dass maximaler Stress, wie zum Beispiel Kriegs- und Fluchtserfahrungen, Stressgene freilegen, die wir alle haben, aber die nicht aktiv sind. Und wenn diese Freilegung nicht letztlich sich wieder beruhigt durch äußere Bedingungen, aber auch durch Psychotherapie, dann wird dieses Muster weiter vererbt. Das heißt, diese exprimierten Gene, also diese aktiven, angeschalteten Gene, werden auf die nächste Generation übertragen.
Sie sprechen da in Ihrem Buch auch ganz persönlich von Ihrer Geschichte, denn da gab es die Flucht- und Vertreibungserlebnisse Ihres Vaters. Wie ist das bei Ihnen gelandet als Kind?
Ja, das ist etwas, was bei mir sicherlich nicht ohne Spuren geblieben ist. Deswegen habe ich mich auch darauf bezogen. Deswegen habe ich auch mein erstes Buch mit meinem Vater zusammengeschrieben, wo ich ihn gebeten habe, seine Fluchtgeschichte mal aufzuschreiben, die ich kannte. Also anders als es in vielen Elternhäusern der Fall war, hat mein Vater seine Flucht- und Vertreibungsgeschichte nicht verheimlicht, nicht verharmlost, sondern sie war sehr präsent. Und ich habe aber gleichzeitig mitbekommen, dass er daraus sehr resilient hervorgegangen ist, dass er viele Faktoren in seinem Leben entwickelt hat, die ihm ermöglicht haben, damit gut fertig zu werden. Das heißt, ich hatte im Grunde genommen ein positives Vorbild und diese Kriegsgeschichten waren auf eine Art, wie es in der Traumatherapie eigentlich sein soll, eingebunden in ein Vorher und Nachher. Es war abgeschlossen und das habe ich auch so gespürt und deswegen hat es mich nicht geängstigt.
Aber es hat sich dann trotzdem irgendwie in Ihrer eigenen Seelenlandschaft wiedergefunden.
Wenn Sie so wollen, in meiner Berufswahl vermutlich, ärztlicher Psychotherapeut zu werden, mich damit zu beschäftigen und im Besonderen jetzt seit 20 Jahren fast mit der Traumatherapie im Besonderen, ja.
Gibt es dann für solche emotionalen Erbschaften auch Indizien, so wie für die alten Ängste, also an denen ich merke, was mich hier plagt, das ist wahrscheinlich Generationen alt?
Für mich kenne das nicht. Also ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass und dafür machen wir ja auch in der ärztlichen Ausbildung dieses Fach Selbsterfahrung, dass es möglichst integriert sein soll. Sonst würde ich ja bei jeder Geschichte, die mir Betroffene erzählen, selbst abrutschen. Und das sollte möglichst nicht passieren, weil das Wichtigste, was Menschen brauchen, wenn sie in Not sind, ist ein sicherer Halt. Ich glaube, den gelingt es mir zu vermitteln. Und das habe ich letztlich glücklicherweise auch in meinem Elternhaus erlebt.
Ganz frei von Ängsten sind wir alle nicht. Was man gegen die tun kann, die einen belasten oder denen man immer wieder begegnet, darüber sprechen wir gleich hier in SWR 2 Tandem nach einem Song vom Hamburger Indie-Quartett Scotch and Water 4. Scotch and Water 4 in SWR 2 Tandem. Unser Gast ist Christian Virus, Arzt und Psychotherapeut und Autor. Und wir sprechen über Ängste mit ihm. Man braucht manchmal halt, wir hatten es davon, therapeutische Begleitung, wenn einen Ängste belasten oder einschränken. Aber Sie sagen auch, Herr Virus, ein Stück weit kann man sich selber helfen. Was wäre Ihre Regel Nummer 1?
Freundlich mit sich zu sein und wohlwollend mit dem umgehen, was einen gerade belastet. Und das Erstaunliche ist ja, dass wir wahrscheinlich fast jeder Person, selbst denen, die wir nicht kennen, freundlicher begegnen würden, wenn sie irgendwie sichtbar leiden. Und uns selbst machen wir dafür oft verantwortlich, machen uns schlecht, putzen uns runter. Und das wäre eine ganz entscheidende Grundhaltung, die dann letztlich auch vielleicht dennoch in Psychotherapie oder Beratung führt, aber die nicht so einfach ist, wie sie klingt.
Haben Sie ein Beispiel? Also was sind so die typischen Sachen, die man da vielleicht drehen könnte?
Ja, zum Beispiel, dass man es wieder nicht hinbekommen hat, dass man sich dann beschimpft als Versager, du hast es nicht anders verdient, das hat dir deine Mutter schon mit auf den Weg gegeben und, und. Also es kommen dann oft alte Glaubenssätze mit ins Boot. Wenn man genauer hinschaut, haben die ihren Ursprung meistens in der Kindheit, also sozusagen in unserer ersten Ausbildungszeit, wenn man so will. Und die sind extrem einprägsam.
Und einer wäre, du hast es nicht besser verdient zum Beispiel.
Ja.
Aber kann man an diesen Glaubenssätzen ansetzen? Also, weil da steckt ja eine ganze Grundhaltung dann inzwischen dahinter. Hilft es, den Glaubenssatz zu drehen?
Also ich glaube, dass es so einfach nicht ist. Das versprechen ja manche Ratgeber, dreh es einfach um, mach was Positives draus oder denk einfach positiv. Das ist nicht meine Erfahrung. Das wäre zu schlicht, das funktioniert nicht. Ich kann mich nicht vor dem Spiegel stellen und sagen, ich bin ein toller Hecht. Und dann gibt es einen Teil von mir, der sagt, du spinnst doch. Ja? Also du hast jetzt gerade Angst. Ja, was wir brauchen, ist das, was man eigentlich einem ängstlichen Kind bei Gewitter auch gewähren würde, nämlich es in den Arm nehmen und sagen, ich bin da. Und es ist völlig in Ordnung, dass du jetzt Angst hast. Es ist eben in Ordnung, Angst zu haben. Das ist ja die zentrale Botschaft. Und nicht zu sagen, hab keine. Das ist eine paradoxe Ansage, die funktioniert nicht.
Sie nennen das freundlich sein zu sich oder mit sich auch Freundschaft mit sich selbst schließen. Wie kann das denn eigentlich sein, dass nicht wenigstens wir selbst unsere besten oder gute Freunde sind?
Ja, das ist eigentlich tragisch, dass das so ist. Das hat mit frühen Erfahrungen zu tun, die oftmals nicht leicht waren. Es sind eben leider doch sehr, sehr viele Menschen durch Belastung gegangen, wenn wir die Zahlen zu häuslicher Gewalt, sexuellem Missbrauch und auch emotionaler Vernachlässigung anschauen, dann sind sie erschreckend hoch, so hoch, dass keiner hingucken möchte in Deutschland. Aber wir reden von Deutschland, wir reden davon, dass wahrscheinlich jedes dritte Kind betroffen ist. Und entsprechend gehen, also der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Herr Röhrig, hat vor Jahren gesagt, 1 Million Kinder sind gegenwärtig in Deutschland von sexuellem Missbrauch betroffen und die werden alle erwachsen. Und da reden wir nur von einer Spitze, eines Eisbergs. Also wir haben ein ubiquitäres Problem, wir haben eine Epidemie, eine Pandemie der Gewalt, auch in Deutschland. Und deswegen haben wir so viele Folgen.
Zu denen dann auch dieses negative Selbstbild gehört.
Ganz und diese
falschen Glaubenssätze.
Weil wenn ich das in der Kindheit, in der wichtigsten Phase des Lebens immer wieder höre, dann prägt sich das einfach sehr, sehr tief ein.
Ein anderes Kapitel Ihres Buchs heißt Ankommen statt weg von hier. Wie meinen Sie das?
Wir haben unterschiedliche Motivationssysteme, die wir alle brauchen. Das eine ist auf Vermeidung, das haben wir gerade kennengelernt, ausgelegt. Also da geht es um die Ängste, die uns vor Gefahren schützen. Dann gibt es eins, was auf Annäherung fokussiert ist. Also das heißt, ins Leben zu gehen, neugierig zu sein, die Welt zu entdecken. Das ist ein Motivationssystem. Und das dritte Motivationssystem, und das hat sehr, sehr viel mit Lebenszufriedenheit zu tun, bedeutet tatsächlich ankommen, im Hafen sein, sich zu Hause fühlen. Und das ist etwas, was glücklicherweise im zunehmenden Lebensalter mehr passiert, anders als man vielleicht vermutet, für das wir aber auch selbst was tun können.
Wie kann man das üben, mehr zu Hause zu sein, mehr anzukommen?
Indem man beispielsweise die Selbstoptimierung in den Blick nimmt, sich genau betrachtet, welchen Versprechungen jage ich gerade wieder hinterher, wo habe ich das Gefühl, ich muss noch eine Schippe drauflegen. Und bewusst beiseite treten, um sich zu gewähren, dass es auch weniger sein darf und dass man dennoch in Ordnung ist.
Sie schreiben auch, das widerspricht dem jetzt vielleicht, man solle sich mit Heldengeschichten befassen. Die könnten Heldenhaftes dann auch in uns hervorrufen. Also ich sage Widerspruch, weil das ist ja dann ein ganz besonders hochgehängtes Ideal. Aber tatsächlich, Spider-Man gucken hilft?
Also es hilft ganz vielen Kindern und Jugendlichen, also denen, die es gucken. Also tatsächlich weiß man, dass solche Heldengeschichten dazu animieren, selbst Gutes zu tun, freundlich zu sein. Interessanterweise ist zum Beispiel Philip Zimbardo, das war der Urvater dieses Stanford Prison Experimentes, das in die Weltgeschichte einging, also der damit nachweisen wollte, dass der Mensch böse werden kann, wenn er entsprechende Rahmenbedingungen hat. Der hat sich danach, weil er auch so schockiert war davon, dem Gegenteil gewidmet und ist mit weit über 80 Jahren noch über die Welt getingelt und hat überall geschaut, wie wird man zum Helden? Also warum helfen Menschen anderen? Warum rennen sie in brennende Häuser? Und hat das groß gemacht und konnte gut nachweisen, dass Menschen sich davon packen lassen.
Und Helden sind ja oft auch deshalb Helden, weil die sich einer Sache verpflichtet fühlen, weil sie sich als Teil von etwas Größerem verstehen. Wie wichtig ist das?
Das ist eine zentrale Botschaft, auch in meinem Buch, die ich sehr bedeutsam finde. Ich glaube, dass wir letztlich in der Verbundenheit mit etwas Größerem, was das Thema Sinnorientiertheit anstößt, letztlich ganz viel dazu beitragen können, zufriedener zu werden und bei uns anzukommen. Wenn wir das Gefühl haben, wir gehen für eine Sache, die uns wirklich wichtig ist, für die wir brennen, dann ist das Ziel nicht das Entscheidende, sondern das Unterwegssein.
Das heißt aber auch, man muss sich wirklich umgucken nach einer Sache, mit der man sich identifizieren kann. Es passiert ja nicht von selber, dass man sich engagieren will. Es muss ja schon eine Verbindung geben.
Ja, da kann man aber auch bei sich selbst auf die Suche gehen, weil Kinder in aller Regel, wenn wir sie lassen, von sich aus hilfsbereit sind und entsprechend Freude daran haben. Interessanterweise verlernen sie das, wenn man sie dafür belohnt. Und durch diese Geschichte sind wahrscheinlich die allermeisten von uns gegangen. Aber in uns allen steckt sowas drin, dass wir uns besser fühlen, wenn wir uns für andere und für anderes engagieren. Mhm. Das muss jetzt nicht nur ein Mensch sein, sondern es kann auch eine Sache sein, das kann die Natur sein, das können ganz viele Dinge sein. Und es macht, glaube ich, in der heutigen Zeit ganz, ganz viel Sinn, sich damit zu beschäftigen.
Also Kontakt zu etwas Größerem aufnehmen und andere Partner gegen die Angst, wie Sie es nennen, werden uns gleich noch beschäftigen. Aber wir haben davor noch ein Lied aus Ihrer Liste, Herr Firus, Questa Nuova Realtà. Konstantin Wecker mit Pippo Pollina, was hat es damit auf sich?
Wecker ist Lebensbegleiter von mir seit meiner Jugend und dieses Lied, das spielt er auf seinen Konzerten meistens so gegen Ende und dann geht er durch die Reihen und was das ja verkörpert und das auch eines der ersten Male, als ich das gehört habe, ging mir das so, ist ein unglaubliches Gefühl von Verbundenheit. Also da geht es jetzt darum, Grenzen wirklich hinter sich zu lassen und sich als Menschheit zu erleben und das, finde ich, transportiert dieses Lied auf wunderbare Weise.
Konstantin Wecker und Pippo Pollina in SWR 2 Tandem.
Schenk lieber noch mal ein. Das ist ein Fest ohne Marschmusik und Fahne. Ohne Waffen und Grenzen, lieber grenzenlos Wein. E prendiamoci per mano sui dintorni della sera. Lei ci porta da lontano fra le luci della luna. Lascia fare tutto il cuore, lascia dirgli le parole, lascia entrare questa nuova realtà. Freut der Rücken wir zusammen, denn es züngeln schon die Flammen. Macht sich wieder einmal breit. Lasst uns miteinander reden und umarmen wir jetzt jeden, der uns braucht in dieser bitterkalten Zeit. Lascia fare tutto al cuore, lascia dirgli le parole, lascia entrare questa nuova realtà.
Sie hören SWR 2 Tandem. Unser Studiogast ist Dr. Christian Firus, Psychotherapeut, Oberarzt in der Reha-Klinik Glotterbad bei Freiburg. Lassen Sie uns zum Schluss noch über die Kunst des Aufhörens reden, Herr Firus, die Ihnen in Ihrem Buch am Herzen liegt. Welches Aufhören meinen Sie?
Dazu vielleicht eine ganz kurze Zen-Geschichte, die ich immer wieder eindrucksvoll finde. Da kommt ein berühmter Professor aus dem Westen und besucht ein asiatisches Land und am Schluss seiner Reise stößt er auf einen Meister, den er noch befragen möchte, ganz schnell und so nebenher. Und der lädt ihn dann erstmal zu einer Tasse Tee ein und er sagt, na gut, okay, dann nehme ich die auch noch mit. Und der Meister gießt den Tee ein und die Tasse ist längst voll und er gießt und er gießt und er gießt. Hm. Und dann ruft der Professor dann irgendwann, stopp, siehst du nicht, dass die Tasse längst voll ist? Und dann sagt er, exakt. Und genau das Gleiche ist mit deinem Verstand. Und diese Geschichte finde ich sehr bezeichnend für unsere gegenwärtige Zeit. Sie macht deutlich, dass wir, wenn wir selbst uns als Gefäße betrachten, immer wieder Raum brauchen, damit wir überhaupt wieder gefüllt werden können. Sei das jetzt ganz banal mit Nahrung. Ja, wenn wir voll sind, dann schmeckt uns nichts mehr. Aber auch geistig und seelisch. Wenn wir nicht mehr resonanzfähig sind, weil wir zu sind, dann passiert kein Leben mehr.
Deswegen haben Sie vorhin aufgehorcht bei diesem ersten Song, den wir hatten, Angst vor der Stille.
Genau, weil der eigentlich wunderbar das beschreibt, was wir bräuchten. Nämlich ein Zulassen von Momenten der Langeweile, man könnte auch sagen der Muße, weil genau darin eine große Chance entsteht. Viele Menschen, und gerade bei Kindern kann man das beobachten, wenn man sie mal ein bisschen in der Langeweile lässt, entstehen plötzlich ganz kreative, wunderbare neue Ideen. Und wir müssen heute nicht mehr Langeweile haben. Wir haben ja diesen kleinen Computer fast alle in der Tasche. Und es ist so unglaublich schwer, den auch dort zu lassen.
Was ich jetzt nicht ganz verstehe, ist der Zusammenhang zur Angst.
Ja, ich glaube, dass wenn wir uns eben mit guten Dingen anfüllen, dann haben auch Ängste weniger Chancen. Um das vielleicht mal so in ein ganz einfaches Bild zu fassen. Wenn wir uns vorstellen, unser inneres System ist wie ein Eimer, der hat einfach ein bestimmtes Volumen. Und wenn wir in dieses Volumen möglichst viele gute Dinge packen, dann ist weniger Platz für Belastendes. Und dafür ist es gut aufzuräumen.
Das hieße, man kann Ängste bekämpfen durch Verzicht sozusagen.
Ja, vielleicht hilft die Frage weiter, welcher Verzicht hat dich zuletzt und schon einmal glücklich gemacht? Wo hast du gemerkt, dass, wenn du etwas lässt, eigentlich mehr Raum entsteht?
Welcher Verzicht beglückt Sie?
Also tatsächlich gibt es immer wieder Kleinigkeiten. Also sag mal, das banalste Beispiel ist, eine Mahlzeit noch ein Stück weit rauszuzögern, sich darauf zu freuen, dass man vielleicht in einer Stunde mit Freunden zusammensitzt, obwohl ich jetzt schon Hunger habe. Aber mir ging es zum Beispiel so, dass ich vor einigen Jahren vor der Entscheidung stand, ob ich Chefarzt werden will in der Klinik. Und nachdem ich mich erst auf diesen Prozess eingelassen habe, habe ich dann irgendwann gemerkt, das ist nicht mein Weg. Und ich habe darauf verzichtet. Und mich hat dieser Verzicht sehr beflügelt letztlich und glücklich gemacht.
Ein anderer sogenannter Partner gegen die Angst ist, schreiben Sie, Dankbarkeit. Inwiefern?
Dankbarkeit ist vielleicht die allerbeste Medizin, die wir heute kennen. Sie ist allgegenwärtig und sie ist kostenlos. Und Dankbarkeit, das zeigt neurobiologische Forschung, verändert das Gehirn und zwar schon sehr, sehr schnell. Das heißt, wenn ich auf das schaue, was trotz allem, und das ist mir ganz wichtig, trotz allem jetzt gut ist, dann stelle ich sozusagen den Belastungen einen potenten Partner an die Seite, der es mir einfach ermöglicht, mit Schwierigkeiten und Belastungen kompetenter umzugehen.
Noch ein Partner Verantwortung übernehmen, nämlich wofür?
Ganz konkret für mein Leben letztlich, auch für die Dinge, die anstehen. Verantwortung übernehmen meine ich auch in einem umfassenderen Sinne, nämlich dass ich beziehe mich da auf Viktor Frankl, das ist ein sehr beeindruckender Wiener Psychiater und Psychotherapeut gewesen, der selbst als Jude 4 KZs überlebt hat. Der hat sehr früh in seinem Leben schon gesagt, es geht darum, dass wir Menschen für das, was auf uns zukommt, Verantwortung übernehmen, indem wir daraus etwas machen und nicht, dass wir eine Erwartungshaltung an das Leben aufrechterhalten, wie es heute sehr verbreitet ist. Ja, das Leben sollte mir dies und das ermöglichen. Frankl sagt, es ist genau umgekehrt. Jedes Leben, jede Situation tagtäglich fordert uns heraus. Manchmal sind es massive Belastungen, manchmal sind es Ängste wie im Moment. Unser Job ist, darauf eine persönliche Antwort zu finden. Und das ist eine umfassende Sicht von Verantwortung.
Was könnte meine persönliche Sichtweise zu etwas sein, mit dem ich gar nichts zu tun habe, wie dem Ukraine-Krieg, also an dem ich nicht drehen kann?
Richtig, aber ich kann schauen, was möchte und kann ich dafür tun, dass die Welt im Hier und Jetzt, die ich gestalten kann, eine bessere wird. Und das ist ziemlich gut belegt, wenn wir Menschen aktiv und handelnd unterwegs sind, dann geht es uns deutlich besser. Dann ändern wir vielleicht an der Frontlinie nichts in der Ukraine, das ist richtig. Aber wir ändern unsere Ängste und machen die Welt, wenn wir uns um irgendwas kümmern, letztlich zu einer besseren. Und das, finde ich, ist eine Vision, die lohnt es.
Jetzt haben wir über verschiedene Dinge gesprochen in dieser Sendung, wie man mit Ängsten umgehen und auch gegen Ängste angehen kann. Aber ich glaube, wir müssen schon auch nochmal anmerken, so nehme ich das Ihrem Buch, dass Angst auch eine Chance ist irgendwie, richtig?
Ja, ganz unbedingt. Also wenn wir jetzt, das sind wir vorhin ja schon gewesen, auf das schauen, was vielleicht in der Vergangenheit noch unbearbeitet ist und sich jetzt zeigt, dann ist das eine Chance, etwas aufzuarbeiten, etwas zu klären. Es ist gleichzeitig eine Chance, aktiv zu werden. Also Angst fordert ja auch immer heraus, zu handeln, letztlich das Leben bei den Hörnern zu packen. Und ich denke, das ist etwas, was unbedingt sinnvoll ist. Und es kann damit vertraut machen, dass ich letztlich so eine Angst oder Unsicherheit verliere gegenüber schwierigen Situationen, schwierigen Gefühlen in mir selbst und schwierigen Situationen im Leben, wenn ich Erfahrungen mache, die mich mit anderen verbinden, mit dem Leben verbinden. Und ich glaube, das ist etwas, was wir Menschen brauchen und was wir in der heutigen Zeit leider eher verlieren. Also die Einsamkeit nimmt zu, obwohl die Vernetzung über die sozialen Medien gegeben ist. Aber Vernetzung bedeutet noch lange nicht Verbundenheit.
Das nehme ich jetzt einfach als Schlusswort, Herr Firus. Ich sage auch nochmal den Titel Ihres Buchs. Das heißt, wenn die Welt aus den Fugen gerät, Umgang mit Angst in unsicheren Zeiten, und enthält auch noch ganz praktische Übungen und Methoden für den Umgang mit Angst. Aber einen Einblick haben wir auch in dieser Stunde bekommen. Danke, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Lechler. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
SWR 2 Tandem mit Christian Firus. Die Redaktion hatte Rudolf Linzen. Tristan Reiling hat die Musik zusammengestellt. In der Technik saß Anja Reinhardt. Und ich bin Bernd Lechler. Tschüss.